Ich bete noch. Jesus, schenk uns ein Wort für unser Herz und schenk uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ich beginne mit einem Geständnis, liebe Margit, als du mir gesagt hast, Petrus, Passionszeit, Lukas 5, Fischfang, Berufung, habe ich gesagt, oh, nicht schon wieder dieser alte Petrus, echt einfallslos. Aber als gehorsamer Diakon gegenüber der EAG-Leitung und Leitungsteam habe ich gesagt, weil du es sagst, mache ich mich auf und zum x-ten Mal Kindergottesdienst, Freizeit, Predigt, Bibelarbeit, Petrus. Und auch weil Gott es sagt, dass sein Wort lebendig ist und immer wieder frisch und immer wieder neu ist, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin gespannt, ob ihr auch Neues entdeckt, so wie ich vieles Neues von Gott entdecken konnte, weil du es sagst, dein Wort ist lebendig. Deshalb lese ich uns den Predigttext aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11, nach der Hoffnung für alle. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Und da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Und Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte sich und lehrte Jesus vom Boot aus den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten, ihnen zu helfen. Und sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und so brachten sie die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Wahrscheinlich kennst du die Gedanken und die Gefühle des Petruses nach einer durchwachten Nacht, nach einer angestrengten Woche. Du hast ja zu Hause sehr viel Mühe gemacht mit dem Essen und keinem schmeckt es irgendwie, nur Gemaule. Auf der Arbeit hast du so viel Zeit in das Projekt investiert und dann sagt dein Chef zum Schluss, nein, wir nehmen deinen Entwurf nicht. Und du hast vielleicht so viel gekämpft für diese Beziehung, dass sie zusammenbleibt und doch brach sie auseinander. Du hast diesem einen Menschen echt vertraut und doch hat er dich enttäuscht. Und vielleicht hast du auch jahrelang gebetet, gehofft und geglaubt für diese eine Person und doch gab es scheinbar keine Veränderung. Was haben in Petrus? Ich stelle mir seine Gedanken und Gefühle so in einer Comicblase dar. Und doch merkt Petrus, der meint mich, hey, der meint es ernst mit dem, was er sagt. Kennst du das? Wenn Gott dich meint in der Predigt, du beim Bibellesen merkst, oh oh, ja, das sollte ich jetzt angehen. Oder du beim Gespräch mit den Menschen merkst, okay, ich glaube, da spricht Gott zu mir durch diesen Menschen. Und wenn mir sowas passiert, Begegnungen im Gebet, beim Bibellesen, in der Predigt, dann wird mir es ganz schön heiß und kalt auf einmal und innerlich laufe ich dann schon in Höchstform auf, in folgenden Disziplinen: Begründungen, Argumente, Ausreden, Entschuldigungen, Beschuldigungen. Das ist meine Königsdisziplin. Wenn Gott zu mir redet, dann kommt das. Das kann doch nicht sein, weil. Hey, das geht doch gar nicht, weil. Da kann doch ich nicht gemeint sein, Gott, weil. Aber Gott, ich bin doch gerade so müde und habe keine Lust. Oder Gott, du weißt, ich habe doch schon so viel. Oder weil meine Erfahrungen so enttäuschend waren. Oder du weißt doch, ich bin so verletzt. Und mein Lehrer damals, weil der zu mir. Oder gar meine Eltern, weil die. Oder weil die Gemeinde oder weil die Christen mich so behandelt haben. Ich bin der König der Ausreden und der Entschuldigungen. Es gibt so viele Argumente, Ausreden und Entschuldigungen, sich zu wehren gegen das, was Gott zu dir sagt und was er in dir bewegen will. Und ich frage dich, was sind deine Weils und deine Abers, die du Jesus entgegenbringst auf seine Aufforderung, auf sein Wort an dich? Wisst ihr, die Antwort von Petrus ist für mich mehr als verständlich und nachvollziehbar. Herr Jesus, guck mal die Fakten an, mach mal einen Faktencheck, einen Realitätscheck. Wir haben aber die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Doch bei all den Abers und Weils des Petrus und auch deine und meine Abers und Weils in mir, bleibt es nicht. Sondern er sagt, weil du es sagst, tue ich es. Und dabei kommt es drauf an, gegen die Weiles und gegen die Abers, wer sagt es zu dir? Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Wer ist es, der das zu dir sagt? Wer ist der, der dein Vertrauen will? Ist diese Person vertrauenswürdig? Glaubst du diesem Du, der das sagt? Ich glaube, bei unseren Partnern, bei unseren Freunden, bei unseren Eltern, bei unseren leiblichen Geschwistern und auch bei unseren Geschwistern in der Gemeinde fällt es leichter. Zu glauben, weil du es sagst, will ich vertraue dir, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Geschichte mit dir und deshalb mache ich das. Doch ich habe mich gefragt, wie sieht es aus bei Menschen, die ich gar nicht kenne und die mich nicht kennen. Vor 2 Wochen ging unser Auto kaputt im Urlaub, das Auto wurde in der Werkstatt geschleppt und dann brauchten wir ein neues Auto, Totalschaden. Und da saß da so ein freundlicher junger Verkäufer, lächelte mich an. Und weil er zu mir gesagt hat, das ist ein gutes Angebot, das ist ein gutes Auto, es ist eine gute Finanzierung, habe ich das Auto gekauft. Wo ich gedacht habe, hallo, du kennst ihn nicht, du kennst das Auto nicht, du überlegen und beten und warten, sondern manchmal muss man auch entscheiden. Und trotzdem habe ich mich gefragt, welchem Du glaube ich eigentlich? Petrus? Wir wissen es leider nicht, ob er Jesus besser kannte oder die erste Begegnung war oder die zweite Begegnung war. Petrus hat sich entschieden, nach dieser halben Stunde oder Stunden Predigt, face to face, 1 auf 1 Meter Abstand, hat er ihn gesehen, gehört, ihn angeguckt, hat sich ein Bild von ihm gemacht und dann sagt er, weil du, Jesus, es sagst, will ich es tun. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte mit Jesus war, ob du mit Jesus im Boot warst oder auf der Freizeit oder im Gottesdienst oder alleine im Spazierengehen oder alleine du und die Bibel. Aber du hast dich auch entschieden, vielleicht zu sagen, was dieser Jesus sagt, glaube ich, vertraue ich und deshalb folge ich ihm, weil er vertrauenswürdig ist. Und ein Vers, der mich begleitet seit meiner Jungscharzeit, steht im Psalm 33, Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Darauf baue ich meinen Glauben und deshalb stehe ich auch hier. Deshalb vertraue ich Jesus, weil ich ihn erfahren habe als vertrauenswürdig. Okay, die Weils und Abers haben wir angeschaut, haben geguckt, welchem du glaubst du. Jetzt bleibt bloß noch, weil du es sagst. Ja, was sagt denn Jesus zu Petrus? Was sagt denn das Wort Gottes zu uns? Und ich lese gerade Samuel und Könige und zu Petrus sagt er auch was Ungeheuerliches. Was gegen jede Vernunft ist, jede Fischerweisheit ist, was einem echt quer kommt und man eigentlich nicht hören will und schon gar nicht umsetzen will, sagt das Wort Gottes zu dir und zu mir und sagt Jesus zu Petrus. Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Hey, Jesus fordert von Petrus und von dir und mir Dinge, die sowas von konträr sind, was gar nicht geht. Denn jedes kleine Kind weiß, tagsüber fängt man an der Wasseroberfläche keine Fische. Kennt ihr alles aus der Kinderstunde? Und aber auch, was gegen seine Erfahrung und seine Erkenntnis nach jahrelanger Praxis spricht. Kennst du das? Das haben wir schon immer so gemacht. Das war noch nie so. Und dann sagt da hinein Jesus dieses Wort. Wem vertraust du? Folgst du ihm, dem Wort? Und ich habe immer gedacht, hey, Jesus, du nimmst doch den Petrus nicht ernst. Mann, der hat doch Ahnung und du hast keine Ahnung. Und doch habe ich entdeckt dieses Mal in dem Text, dass Jesus Petrus total ernst nimmt mit seiner Erfahrung und seiner Expertise, seiner Erkenntnis, die er sich über Jahre lang angeeignet hat. Und Jesus kennt und weiß auch um deine enttäuschenden Erfahrungen, deine bitteren Erkenntnisse und deine große Expertise im Bereich des Scheiterns. Jesus weiß, was andere über dich gesagt haben, geurteilt haben. Und Jesus weiß auch selber zutiefst, was du über dich sagst. Hey, was in mir für Einreden und Festlegungen gewachsen sind. Zum Beispiel, lass den Hammer aus der Hand, du schlägst es sowieso auf den Finger. Du bist zu blöd dazu, das kriegst du nie hin. Oder andere Sätze wie, das schaffst du nie. Hey, solche Sätze lähmen und prägen manchmal ein Leben lang. Ich weiß es noch, es war in der 2. Klasse, ich stand vor dem Lehrerzimmer und da kam die Musiklehrerin von der Orff-Gruppe und ich habe gesagt, ich würde gern Klanghölzer spielen. Wieder nichts gefangen? Wie sollen wir denn da durchkommen mit der ganzen Familie? Du hast doch aber versprochen, dass du heute... Oder ich habe es ja schon immer gewusst, du kriegst es nicht hin, du Anfänger. Und da hinein, in deine Einreden und deine Selbstzweifel, brechen die Worte Jesu. Denn Jesus sagt zu dir und zu mir, ich sehe dich und ich traue dir was zu und ich brauche dich so, wie du bist. Leih mir dein Boot als Kanzel und fahr nochmal hinaus. Ich weiß nicht, was Jesus von dir heute fordert oder morgen, die nächste Woche. Wo sagt er, hey, leih mir diese Minute, leih mir diesen Euro, gib mir dieses Gebet oder tu dies oder lass mal dieses in der Passionszeit. Und es ist, glaube ich, unvorstellbar, was Petrus in ihm abging, bevor das Trotzige trotzdem raushaute, so wie er ist, weil du es sagst, Jesus, tue ich es. Wisst ihr, Jesu Worte holen Petrus ab, holen ihn heraus aus seinen Selbstanklagen und Selbstzweifeln. Jesu Worte wollen dich herausholen. Jesu Worte wollen lauter sein, klarer sein und stärker sein als alles, was in dir laut werden will. Und Jesus will dich auch wegnehmen, zumindest in deinem inneren Seelenschutzraum vor deinen Anklagen in dir und um dich. Und deshalb frage ich dich, von wem lässt du dir was sagen? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Und ganz konkret, wer ist der Erste und der Letzte an deinem Tag, der was zu dir sagt? Sind es morgens zuerst die Nachrichten auf deinem Handy oder darf Gott dir zuerst was sagen? Was sagen, was er über dich denkt? Sagen, was er heute für dich vorbereitet hat? Ich erwische mich oft dabei, dass ich zuerst das Handy aufmache, bevor ich mich aufmache zu Gott. Dass ich zuerst die Zeitung aufschlage, bevor ich die Bibel aufschlage. Da sitze ich, links die Bibel und rechts die Zeitung. Und dann lese ich doch die Headline in der Zeitung und dann wundere ich mich, wie ich gedanklich in den Tag starte. Und dann, wenn ich noch meine Wochenhandy-Nutzungszeit angezeigt kriege und sie vergleiche mit meiner Wochengotteszeit, dann muss ich feststellen, dass ich mir von Medien und Menschen mehr sagen lasse als von Gott. Und indem Jesus zu Petrus sagt, fahre hinaus und werfe die Netze aus, sagt er zu ihm und zu uns, hey, hebe deinen Blick weg von den Netzen voller Probleme. Ja, die sind da und ich kenne sie alle. Schau weg von dem, was die Menschen und die Medien sagen oder schau nicht so viel drauf. Ich kenne das, wende dich mir zu und hör, was ich dir zu sagen habe. Jetzt versuche ich ein bisschen praktisch zu werden, denn ich habe mich gefragt, hey, was hat eigentlich Petrus geholfen, Jesu Worten zu gehorchen und Jesu zu folgen? Zwei kleine Dinge am Ende der Predigt sind mir wichtig geworden. Petrus war alleine mit Jesus im Boot. Petrus war weg von seinem gewohnten Umfeld, von seinen Hoodies, von seinen Freunden, von seinen Kollegen. Petrus war alleine mit Jesus im Boot. Petrus hatte damit Abstand zu anderen Menschen und den Umständen, die draußen am Ufer warteten. Dafür war er nah bei Jesus. Er sah vielleicht die Halsschlagader, wie sie pulsiert hat, als er hilft gegen die Weils und die Abers. 1:1 mit Jesus zu sein, hilft gegen die Weils und Abers des Lebens. Und jetzt könnt ihr die Predigt enden und ihr seid erlöst, weil Jesus es sagt, will ich wieder, ja, das erste Mal oder ganz neu beten, glauben, vertrauen, losgehen, umsetzen, Jesus folgen, so wie Petrus. Doch ich habe festgestellt, wir sind nicht alle wie Petrus. Impulsiv, initiativ, emotional, schnell. Und das ist auch gut so. Sondern es gibt auch Jünger Jesu, wie zum Beispiel der Thomas, die sind nachdenklicher. Die sind vernünftiger, die sind rationaler und langsamer. Und die sind nicht so schnell dabei mit, ja, weil du es sagst, mache ich das jetzt, koste was es wolle. Und da habe ich festgestellt, diese Vorgehensweise von Thomas oder anderen Jüngern oder auch Paulus ist zutiefst biblisch. Denn Jesus fordert seine Jünger auf, ihn nicht nur mit ganzer Leidenschaft und mit ganzem Herzen und mit aller Kraft zu dienen und zu lieben, sondern wie heißt es in 5. Mose 6, wo Jesus dann zitiert, den ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe, da heißt es auch, wir sollen ihn mit ganzem Verstand oder man kann auch übersetzen, mit ganzem Denken lieben. Stelle ich mir gerade vor, ne? Verstand, Denken im Boot, die Erfahrung im Rücken und Jesus sagt, fahr hinaus. Wie kriege ich das zusammen? Und ich habe mich gefragt, rein hypothetisch betrachtet, steht leider auch nicht in der Bibel, wie hat zum Beispiel Thomas, der Denker, der Realist, wie hätte er reagiert auf diese Aufforderung Jesu, fahr hinaus und wirf dein Netz nochmal aus? Brauchen wir gerade die Folien bitte? Genau. Folgende Vorgehensweise für Menschen, die so gestrickt sind wie Thomas oder wie Paulus, habe ich bei dem Christen und Neurochirurg Ben Carson abgeguckt. Der fragt sich vor schwierigen Operationen, zum Beispiel soll er die siamesische Zwillinge trennen oder nicht, stellt er sich 4 Fragen und diese Fragen buchstabiert er durch. Er fragt sich vor der OP oder jetzt in unserer Geschichte, kannst du dich fragen oder können wir uns fragen, was machen wir, wenn Jesus sagt, wirf deine Netze aus und fahr hinaus. Was ist das Beste, was passieren kann, wenn ich es tue? Was ist das Schlechteste, was passieren kann, wenn ich es tue? Und was ist das Beste, was passieren kann, wenn ich es nicht tue? In unserer Geschichte könnte es so sein. Gehen wir mal durch. Das Beste, wenn Petrus auf Jesus hört und die Netze auswirft, könnte sein, dass er wie geschehen einen Riesenfang macht, ausversorgt ist und auf die Piste gesetzt wird als Menschenfischer. Was wäre das Schlechteste, wenn Petrus auf Jesus hört und die Netze auswerft, könnte sein, dass er nichts fängt. Und dass er blamiert dasteht vor seinen Kollegen, Nachbarn und seiner Family. Und das Beste, wenn Petrus nicht auf Jesus hört und seine Netze nicht auswerft, könnte sein, dass er sich nicht blamiert vor seinen Kollegen, Nachbarn und der Familie. Und das Schlechteste, wenn Petrus nicht auf Jesu Worte hört und seine Netze nicht auswerft, könnte sein, dass er nicht das Wunder seines Lebens erlebt. Und es könnte sein, wenn er nicht auf Jesus hört, dass er ein eintöniges, langweiliges Fischerdasein verbringt und dahin tristet. Also ich sowieso, was sie wollen über dich und mich. Und wir sollen doch keine Furcht vor diesen Menschen haben, sondern Gottesfurcht haben. Und ich glaube aber eines, wenn wir nicht auf Jesus hören, dann verpassen wir was. Und im schlimmsten Fall das Leben mit Jesus. Und ich lade euch ein und lade auch mich ein, wenn Jesus dich und mich nächste Woche auffordert, fahr hinaus aus deiner Komfortzone und werf deine Netze aus im fremden Gefilde, dann antworte ihm, ja, Jesus, ich kenne die Situation, ich kenne meine Abers und meine Weils, aber weil du es sagst, will ich es tun. Denn du bist vertrauenswürdig und was du sagst, tust du, was du hältst, versprichst du. Darauf baue ich und das schmiere ich dir in die Ohren, weil du es gesagt hast, sagt Luther. Zum Schluss, ganz praktisch, wer will, kann sich gerne mehrere WDES-Karten, weil du es sagst, mitnehmen und auf die Rückseite schreiben, in welchem Bereich, sei es Familie, Beruf, Zeit, Geld, Nachfolge, in welchem Bereich du gegen die Weils und die Abers trotzig sagst, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, in der Passionszeit, Jesus, weil du es sagst, will ich es tun. Und ich wünsche mir und uns ganz, ganz gute Erfahrungen mit WDES. Und ich lade euch ein, wer möchte, kann jetzt gerne in der Stille einfach Gott nochmal sagen, seine Weils und Abers und ihn vielleicht fragen, hey Gott, wo ist es dran, dass ich dir zuhöre und dir gehorche? Ich schließe dann ab mit einem Gebet.